Es ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist etwas Wunderbares, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Da lösen sich die Probleme auf. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuz sieht. Und das Kreuz ist überall zu erleben. Das Kreuz kannst du überall kennenlernen. Die Gegenwart des Herrn ist am Kreuz, in der Schwierigkeit, im Problem, im Leiden. Mir ist so groß geworden, der Johannes auf der Insel Patmos, dort in Griechenland, wurde dort verbannt. Und dann, er sieht die Offenbarung, die Apokalypse, er sieht schreckliche Dinge. Der Antichrist, der falsche Prophet, die Zahl 666, also der Antichrist, unser Zeitalter erlebte mit Verschiss, er sieht all diese negativen Dinge. Und was hat er vorher gesehen? Jesus, sein Angesicht. Und in seinem Angesicht, wenn du Jesus geschaut hast, dann kannst du morgen zu deinem Chef gehen und kannst du den Problemen gegenübertreten, kannst du den Schwierigkeiten gegenübertreten. Also keine Angst, verstehst du, weißt, der Herr ist mit mir. Die Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes werden Schwierigkeiten plötzlich positiv erlebt. Das Negative, du siehst, der Chef oder der Doktor oder was weiß ich, was er ist, der Krebs, die Krankheit, die Probleme, plötzlich, die werden ganz schwach und weich und die gehen alle in die Knie und tauchen unter. Halleluja. Verstehst, die Gegenwart des Herrn, wenn du Jesus gesehen hast, dann kannst du den Tod ins Angesicht gucken, der Schwierigkeit im Angesicht gucken, da kannst du alles Mögliche vor dir haben, das juckt dich nicht mehr. Dann die ganzen Gerichtsengel, was in der Offenbarung alles liest. Also ich möchte die Offenbarung ohne Jesus nicht erleben. Nicht erleben, das ist schrecklich. Natürlich die letzten zwei Kapitel, das ist schön, die Hütte Gottes unter den Menschen. Aber auch dazu brauchst du die Gnade Gottes, auch dazu brauchst du die Liebe Gottes und so weiter, dass du die Gegenwart des Herrn erlebst. Schwierigkeiten werden dann, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, nicht mehr zu Dramen, nicht mehr zu großen Katastrophen und Krisen und so, die Zornschalen, wenn die ausgegossen werden. Und wir sind mittendrin, Leute. Wenn ich daran denke, der Amerikaner, der Franzose und der Engländer, die haben schon gerasselt in Syrien. Und von Syrien, wenn du die Bibel liest, lies mal die alten Propheten, das Gericht fängt dort oben an. In Syrien. Hoch im Norden, da kommen Gog und Magog, unser Putin, verstehst, und die Chinesen, Gog und Magog, diese zwei mächtigen Völker, die da sind, die jetzt auch die Weltgeschichte bestimmen werden in der Endzeit. Lange Zeit wusste man nicht, was sind das für Mächte, aber wir sind in der Endzeit. Leute, und alles das, was Westen ist, Westen gehört zum Reich des Antichristen. Europa, Amerika gehört zum Reich des Antichristen. Und dieser Trump ist nicht von ungefähr gewählt worden. Der steht in der Position, weil Gott will, dass die Leute mal durcheinander gewirbelt werden. Und damit das Reich des Antichristen kommt. Je mehr Unruhe da ist, desto schneller kann der Teufel sein Werk vollenden. In aller Liebe. So, die Gegenwart Gottes. Ich habe keine Angst. Lass die Dinge geschehen. Ich weiß, Gott ist bei uns. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Das ist meine Lösung, mein Patent. Und Jesus, nein, der Herr hat dem Apostel Paulus gesagt, Apostelgeschichte 18, Vers 10, und mit dem steige ich ein. Ich bin mit dir und niemand soll dir unterstehen, dir zu schaden. Halleluja, Gott ist mit dir. Die Gegenwart Gottes, du musst dich nicht ängstigen, was passiert, wenn eine Krise auftaucht, wenn Probleme auftauchen, was passiert? Ich bin mit dir. Halleluja, Halleluja, der Herr ist mit dir. Und der Herr Jesus sagt, als er wegfuhr in den Himmel, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deshalb also, wenn du morgens aufstehst, schau in das Angesicht Jesu. Wir haben schon gesungen, ich bin mit vielen Texten gar nicht so theologisch einverstanden, aber wie ich singe, mir macht es nichts aus, die Welt geht für mich nicht unter. In sein Antlitz so schön. Weißt du, das ist jetzt das verklärte Gesicht Jesu, aber das normale Gesicht Jesu war zerschunden, angespuckt, mit Dornenkrone, durchblutet, also verblutet. Das war das Angesicht Jesu. Das ist im Himmel, aber alles hat der Herr für dich gelitten. Er hat für dich getan. Und jetzt kannst du sagen, Herr Jesus, ich danke dir. Es ist vollbracht und ich fürchte mich nicht und ich verzage nicht, denn ich weiß, du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Lebe in der Gegenwart Gottes, in diesem Bewusstsein. Gott ist mit mir. Halleluja. Ich habe zwar nicht schriftlich und Gott gibt uns nicht schriftlich. Weißt du, Gott ist kein Bürokrat. Er hat uns versprochen, ich bin bei dir. Ein Mann, ein Wort. Er verspricht, er ist bei uns. So, das sind die Themen, wo ich hier diese Tage predige. Aber ich lade dich weiter ein zu den nächsten Themen. Mittwoch 16 Uhr, Freitag 19 Uhr und Samstag 19 Uhr. Sonntag um 10 Uhr sind wir immer da und wir werden nächsten Sonntag das Thema behandeln. Wie groß ist mein Gott? Mein Gott ist so groß, dass alle Himmel ihn nicht fassen können. Und dieser große, mächtige Gott ist bei mir. Halleluja. Ich sehe nicht, wo ist er, aber ich weiß, dass er bei mir ist. Er hat es versprochen. Und ich kann mich auf ihn verlassen. Gottes Gegenwart ist ein Geheimnis. Das muss man erleben. Und das lernt man auch nicht in der Schule. Das muss man auf sich einwirken lassen. Gott ist groß. Wenn du vor einem Berg stehst, wenn du vor Matterhorn stehst, oder ich war, als ich in Indien war, vom Mount Everest in der Gegend, also Himalaya-Gebirge, da denkst du, mei, das sind Berge, da dachte ich, die Alpen sind schon groß, aber diese Berge sind noch viel mächtiger. Unser Gott ist viel mächtiger wie alle Berge der Welt zusammen. Halleluja. Die Gegenwart Gottes, die muss man erleben. Und das ist mehr als nur Aktivismus und hin und so weiter, dass ich Dinge da irgendwas produziere. Nein, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Ob du was tust oder nicht tust. Du wirst vielleicht erschrecken und schockiert sein, was ich dir predige. Weil manche Pfingstler, Charismatiker sagen, wir müssen beten, singen, jubeln, dass der Herr gegenwärtig ist. Nein, Gott ist gegenwärtig. Halleluja. Gott ist gegenwärtig. Wenn ich die Bibel lese, Psalm 139, lies mal, du bist überall, Gott. Wenn ich nach Japan fliege, bist du auch da. Wenn ich nach Griechenland gehe, du bist auch da. Wenn ich nach Kanada fliege, Gott, du bist auch da. Wenn ich nach Chile, Argentinien, Brasilien, Südamerika fliege, Gott, du bist auch da. Und wenn ich im Keller bin, Gott, du bist auch da. Halleluja. Ja, Gott ist überall da. Wenn du das mal kapiert hast, wenn du das mal begriffen hast, wenn du das mal geschluckt hast, das musst du schlucken. Gott ist gegenwärtig. So, wenn Gott mit dir ist, dann bist du nirgendwo mehr allein. Du hast einen großen Aufpasser bei dir. Halleluja. Der passt auf dich auf. Der große Bruder wacht, guckt uns zu, hat man ein Buch rausgegeben, der große Bruder beobachtet, heute beobachtet dich der liebe Gott, überall auf jeden Schritt und Tritt. Die Kameras stehen überall. Die überwachen dich. Denen kannst du nicht entziehen. Verstehst du? Die beobachten dich. Aber Gott ist noch viel größer als alle Kameras dieser Welt zusammen. Er sieht dich, wie du weinst. Er sieht dich, wie du Schmerzen spürst. Er sieht dich, wie du mit den Problemen nicht fertig wirst. Er sieht dich, wie du kämpfst und nicht weiterkommst. Er sieht dich. Gott ist mit dir. Du bist nicht allein. Kannst gar nicht allein sein. Selbst wenn du allein sein möchtest. Verstehst du mich? Manche Leute möchten allein sein, aber die schaffen es nicht. Du kannst Gott nicht abschütteln. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht, Allmächtiger? Weißt du, Gott ist da. Und wenn du manchmal denkst, Gott hat mich verlassen und ich bin von allen guten Geistern verlassen. Nein, er sagt, ich bin bei dir alle Tage, auch im Krankenhaus. Ich bin bei dir auch im Gefängnis. Ich bin bei dir auch ja in den Stürmen des Lebens. Ich bin bei dir. Weißt du, wir glauben, wir sind allein übrig geblieben. Das kannst du nicht, selbst wenn du 10-mal probieren würdest. Das ist der Prophet Elia, der hat gekämpft, der hat, was weiß ich, was er für den lieben Gott alles getan hat, geeifert. Und dann redet Gott zu ihm, und als er da in seiner Höhle liegt und sterben will, Gott, ich bin allein übrig geblieben. Und was sagt der liebe Gott zu ihm? Elia, sei nicht so blöd, ich habe nur 7000 Knechte übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, was die Isabel da wollte und der Ahab da produziert haben. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt. Aber wo sind die? Wo sind die? Die sind alle weg. Nein, die wohnen irgendwo. Ich habe hier mal eine Beerdigung aus Wilmersdorf machen müssen. Und ja, die wollen unbedingt eine christliche Beerdigung. Und der Bestatter ruft mich an, Herr Matutis, Sie wollen unbedingt einen Pastor, Sie wollen keinen Redner, Sie wollen nichts, ein Pastor soll die Beerdigung machen. Und dann spreche ich mit den Leuten, ja, sage ich, wenn Sie einen Pastor wollen, sind Sie nicht in einer Gemeinde? Nein, wir sind gemeindegeschädigt. Das ist erstmal eins. Und so viele Leute sind gemeindegeschädigt. Und dann sagt, aber wir sind gottgläubig. Und dann holt mir die Frau das Liederbuch, was sie da singen. Pfingstjubel war zufällig. Sie kamen sogar aus der Pfingstgemeinde. Aber gemeindegeschädigt. Weißt du, weil sie so vieles Negative in den Kirchengemeinden erlebt. Das ist nicht Gott, was du in den Kirchengemeinden erlebst. Verstehst du, wie die über die Leute hermachen? Lieblosigkeit, Hartherzigkeit und all diese Dinge. Gott ist ganz was anderes. Gott ist Liebe. Halleluja. Gott ist barmherzig und gnädig. Und dann die Bibel. Und sie wollte unbedingt, ob ich das erlaube, dass sie, ihr Mann seine Bibel mit ins Grab reinlegen darf. Also das dürfen sie machen. Ja, verstehst? Er wird sowieso nicht lesen, aber wenigstens, das hat ihn sein Leben begleitet. Das hat sein Leben begleitet. Und er soll auch in die Ewigkeit mitgehen mit ihm. Die Gegenwart Gottes. Gott ist mit uns, auch wenn wir tot sind. Du wirst erschrecken. Verstehst? Er gibt uns den Heiligen Geist und alle, die den Heiligen Geist haben, und alle haben wenigstens 5 Gramm Heiligen Geist. Auch wenn sie nicht die Fülle haben. Und er sagt, mein Geist wird bei euch bleiben ewiglich. Halleluja, ewiglich. Auch wenn wir verfault, verbrannt, zu Asche geworden sind, von Haifischen aufgefressen wurden, was auch immer ist, wir sind bei Gott registriert. Das ist das Schönste. Nicht, dass wir große geistliche, religiöse Taten vollbringen. Die Gegenwart Gottes ist das Wichtigste. Gott ist mit uns. Und da kommen sie doch zurück, da die Jünger von einer Missionsreise. Oh, Meister, Dämonen sind uns untertan. Wenn wir auf Kranke die Hände legen, die werden gesund. Füße wachsen nach, was weiß ich, Haare wachsen wieder auf dem Kopf denen. Und wunderbare Dinge geschehen. Und dann sagt der Herr, das ist nicht das Größte. Das Größte ist, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das ist das Allergrößte. Geschwister, und das ist so wichtig. Was nützt es, wenn da jemand gesund und jemand frei wurde durch deinen Dienst? Das ist nicht das Wichtigste. Die Gegenwart Gottes. Gott geht mit uns durch dick und dünn. Praise Gott. Und ich habe noch 7000, das ist bestimmt vielleicht noch mehr wie 7000. Das 7000 oder die Zahl 7 ist die Zahl der Fülle. Die göttliche Zahl. Gott kennt die Nummer, wie viele es sind. Verstehst du, es können vielleicht 7 Millionen sein. So, er war körperlich, dieser arme Elia, körperlich, seelisch und geistlich völlig erschöpft und fix und fertig. Aber die Gegenwart Gottes erquickt ihn. Komm raus aus deiner Höhle, Elia, komm raus. Du bist nicht zum Sterben geboren, du bist zum Leben geboren. Und dann salbt, wird der Heilige Geist ihn stärken und er wird von der Kraft Gottes erfüllt. Und in dieser Kraft geht er 40 Jahre. 40 ist eine Zahl für sein Leben. Für ein Menschenleben. 40 Jahre marschiert er bis zum Berg Gottes und erledigt große Dinge. Die Gegenwart Gottes ist, was sogar die Wüste zum Blühen bringt. Verstehst du? Gott muss einmal hinspucken und er grünt und blaut und blüht alles. Verstehst du? Einmal nur ein paar Regentropfen schicken und Gott erreicht uns überall. Verstehst du? Gott erreicht uns überall. Überleg einmal. Du denkst, du bist der Einzige. Mich kennt niemand. Wer bin ich hier? Unter so vielen Menschen. Und Gott sagt, ich habe dich erkannt. Ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, wo du wohnst sogar. Ich weiß, in welchem Bett du sogar liegst. Verstehst? Oder so auf der Couch nachts schläfst. Gott weiß alle Dinge. Du bist nicht der Einzige, der nur an das Gute glaubt. Da gibt es tausend und Millionen Menschen, die an das Gute glauben, Gott lieb haben und das, auf denen die Hand Gottes ist. Doch Gott will das Beste für jeden Einzelnen. In jedem Einzelnen ist der Herr, verstehst du? Weißt du, wenn Menschen in Not kommen, dann rufen sie Papa, Mama, auch Erwachsene. Verstehst? Und da rufen sie, Herr, hilf mir, Gott, hilf mir. Die wissen nicht, wie Gott heißt. Das spielt auch keine Rolle. Du musst Gott nicht wissen. Gott hat sich eigentlich groß vorgestellt dir. Er sagt, ich bin der daseinende Gott. Ich bin in deiner Situation. Ich bin überall gegenwärtig, wo du bist. Wenn du die Schafe hütest von deinem Schwiegervater Jethro, ich bin bei ihm. Wenn du auf dem Pharaonenthron bist, ich bin bei dir. Wie heißt es von Josef? Er wurde als Sklave verkauft und der Herr war mit Josef. Gott ist mit dir. Auch wenn du verkauft, verraten wirst, in die Pfanne gehauen wirst, Gott ist mit dir. Gott ist gegenwärtig. Er ist immer da, egal was du machst. Du sagst, aber Herr, wenn ich krumme Wege gehe, wenn ich sündige, wenn ich Fehler mache, wenn ich auf dem falschen Weg bin, Gott ist da. Wie betet der Psalmist, erforsche mich Gott und erfahre, wie ich meine und stell mich auf den richtigen Weg. Weißt du, der liebe Gott holt dich mit Seilen der Liebe wieder zurück. Da bist du überrascht, dass du das plötzlich erkennst, dass dir plötzlich die Augen aufgehen, dass plötzlich die Wahrheit ans Licht kommt. Die Gegenwart Gottes. Gott straft die Lügner und die Mörder und die Diebe und die Räuber. Es kommt alles mal ans Licht. Alles kommt ans Licht. Gott ist gegenwärtig. Jona war überzeugt, als er auf der Flucht war von Gott, war überzeugt, weißt du, Gott sieht mich. Gott ist dumm. Gott ist blöd. Verstehst du? Gott sieht mich. Ich fahre nach Tarsus. Ich diene immer noch den Herrn. Ich bin noch immer auf dem Weg. Gott sieht mich nicht. Aber mittendrin, wo es kein Zurück mehr gab, da pustet der Herr und da kommt ein gewaltiger Sturm, Tsunamiwellen kommen und die Seeleute kämpfen gegen all diese Dinge, werden nicht fertig. Gott hat Jona gesehen, der haut mir ab. Gott holt zurück seine Leute, die er haben will und bringt jeden, noch jeden, Das sage ich als Pastor. Noch sieht an dem Platz, wo er ihn haben möchte. Nach Ninive. Da, wovor du Angst hast. Wovor du graust. Und in Ninive beweist sich der große, starke Gott als der mächtige Herr. Er geht 3 Tage rein und sagt, Ninive geht unter, Leute, macht euch bereit. 40 Tage noch. Und Ninive geht unter. Ob es wahr ist oder nicht, ist egal. Aber auf jeden Fall, die Leute haben geglaubt in Ninive. Die Gegenwart Gottes. Weißt du, plötzlich spürten die Leute, mit dem Mann ist der Herr, der allmächtige Gott. Und die Leute werden früher oder später merken, alles, was in deinem Leben passiert ist, ist durch die Hand Gottes passiert. Das ist kein Zufall. Und ich möchte dir eines sagen, im Leben gibt es keine Zufälle. Im Leben gibt es auch keine Schicksalsschläge. Das alles sind Führungen und Fügungen des allmächtigen Gottes. Es ist interessant, dieses Gefühl zu haben, ich bin in der Hand Gottes, ich kann Gott nicht abhauen. Wie oft möchte ich Gott abhauen? Weißt du, das wäre so schön, wenn ich das könnte. Aber der erwischt mich immer wieder. Immer wieder. Weißt du, Gott ist immer da. Ich kann mich von ihm nicht entfernen. Weder der Jona als Prophet Gottes, noch sonst irgendjemand anders. Gott wird dich überall finden. Nirgends bist du allein, nirgends bist du unbeobachtet. Gott sieht dich, auch wenn dich keiner sieht. Und das ist sehr gefährlich, Geschwister und Freunde. Weißt du, wir denken, mich sieht niemand. Deshalb kann ich betrügen, kann ich schwindeln, kann ich alles möglich machen. Nein, weißt du, Gott hat eine Kamera in dir eingebaut. Und diese Kamera sieht alles, was du passierst. Entweder durch die Augen, durch die Ohren oder durch die Nase, was auch immer sein mag. Gott sieht dich. Gott weiß, in was für einem Spannungsfeld du bist und lebst. Gott weiß deine Situation, warum dir die Nerven durchgehen. Du musst ihm nicht erzählen, lieber Gott, du siehst, ich bin so schwach beseitet, so dünn beseitet. Nein, er sieht deine Situation. Er kennt mich von Ferne. Auf 100 Jahre voraus, er kennt mich, er weiß alles, was mit mir los ist. Er weiß, was ich für Gefühle habe, was für Wünsche ich habe, was für Sehnsüchte ich habe, was ich gerne hätte. So schöne, blühende Wiese, mich da hinlegen und die Wolken angucken. Fantastisch, verstehst du? Nein. Er weiß, was mich interessiert, welche Fragen ich habe. Er versteht mich. Versteh mal diese Gedanken, die ich dir heute Morgen durch die Gnade Gottes sagen möchte. Gott versteht deine Situation, selbst wenn dich keiner versteht. Dein bester Freund, dein Partner, dein Weggenosse und Kollege, die verstehen dich nicht, aber einer versteht dich. Gott. Weißt du, man hört kaum Predigten von der Allgegenwart Gottes. Das muss muslimisch werden, verstehst du? Gott ist allgegenwärtig, Gott weiß, Gott ist barmherzig. Diese ganzen 99 Namen Gottes, da werden sie runtergeleiert, verstehst du? Gott weiß, Gott kennt dich. Gott kennt deine Situation. Und in der Gegenwart Gottes, wenn du mal unter der Haube Gottes bist, unter seinem Schirm, wohl dem, der unter seinem Schirm ist, da bist du geborgen, kannst dich entspannen, kannst sagen, mir ist doch wurscht. Wenn Himmel und Erde vergehen, dennoch weiß ich, du bist bei mir. Und du tröstest mich. Dein Stab und Stecken halten mich. In der Gegenwart Gottes fühle ich mich entspannt, geborgen, sicher. Viele haben ein falsches Bild von Gott. Die denken, das ist nur Polizist. Pass auf. Oh, pass auf. Hüte dich. Pass auf. Da schlag dich tot. Da kommt ein Blitz plötzlich vom Himmel. Oder da tut sich die Erde auf und verschluckt dich. So haben wir so eine Vorstellung, panische Vorstellung aus dem Alten Testament haben wir von Gott. Das war Gott. Aber er ist Christ geworden durch Jesus Christus. Schau in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein. Gott ist kein Polizist und ist kein Staatsanwalt, der dich anklagt. Das ist der Teufel. Ist jemand in Christus, nichts ist mehr Verdammliches in ihm. Wenn du in Jesus Christus geboren bist, du bist sicher, nichts kann dich auffressen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Jesus ist bei dir alle Tage. Auch am Sonntag. Halleluja. Sonntag brauche ich nicht Gott. Da kann ich selber meine Suppe kochen. Aber ich brauche am Werktag, wenn nichts mehr läuft. Wenn ich nur Widerstand habe. Wenn ich unter Spannung bin. Er will mich nicht verlassen. Wenn der Geist Gottes einmal bei uns ist. Und er ist bei uns als Kinder Gottes. Wir haben diesen Heiligen Geist empfangen und wir wissen, wir sind Kinder Gottes, aufgrund, weil sein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und wir wissen alle, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir Jesus angenommen haben. Da muss ich keine großen Prozesse durchmachen, katholisch, evangelisch, pfingstlerisch werden. Nein, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Johannes 1, 12, Kinder Gottes zu heißen. Da musst du nicht viel. Nur sagen, Jesus, komm in mein Herz. Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und soll jemand mir die Tür aufhören, zu dem will ich eingehen und mit dem will ich Gemeinschaft haben und nicht nur ich, sondern mein Vater und der Heilige Geist. Verstehst du? Die ganze Trinität, die Gottheit, die fangen an mit dir zusammen zu essen, zu trinken, zu feiern, zu jubeln, zu jauchzen. Bedenke einmal, es wird schlimm, wenn der Geist Gottes von uns weicht. Aber da muss schon sehr viel Dummes passieren in deinem Leben, bis der Heilige Geist sich aus deinem Leben entzieht und die Dämonen anfangen, über dein Leben zu herrschen. Seine Gegenwart, sein guter Geist leitet mich, so steht es in meiner Bibel. Sein guter Geist schützt mich, sein guter Geist inspiriert mich, sein guter Geist gibt mir tolle Gedanken. Ich muss nur hinsetzen und mich ausruhen, mich entspannen. Gott wirkt, wenn wir uns entspannen. Nicht nur, wenn wir aktiv sind und turnen und Akrobatik betreiben, fromme Akrobatik. Gott ist bei uns, wenn wir stille sind. Plötzlich überfällt uns eine Ruhe Gottes, der Friede Gottes, Halleluja. Unsere Welt braucht diesen Heiligen Geist, diesen Odem des Herrn, diese geistliche, ja, Fülle. Plötzlich, du merkst plötzlich, oh, die Liebe Gottes. Da brauchst, wir brauchen keine Dogmatik. Du sollst, du darfst nicht, du kannst. Ich erlaube es dir. Nein. Weißt du, dann machst du plötzlich, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, machst du viele Dinge nicht mehr, die Welt machen würde. Da wirst du nicht mehr die Gebote Gottes übertreten. Da wirst du nicht mehr dumme Sachen machen. Da wirst du nicht mehr Menschen umbringen, Menschen bestehlen, weil du so viel in Gott hast. Gott ist dir so groß, so stark, so mächtig. Du bist überwältigt und sagst, Heiland, oh, ich habe genug. Hör auf, mich zu segnen, ich verkrafte es nicht mehr. Verstehst? Das ist die Situation. Die Gegenwart Gottes. Die meisten Christen sind nicht so weit, dass sie so geistlich sind. Viele Christen denken, ja, die Gegenwart Gottes sind christliche Versammlungen, Großveranstaltungen, Massenaufläufe, wenn vorne der Papst steht. Verstehst? Wir denken, das ist die Gegenwart Gottes, etwas Großes. Nein, Gott ist sogar in den Kleinigkeiten drin. Verstehst? Ich war mal vor Jahren am Ostern in Peters, im Vatikan, und da auf dem Petersdom, auf diesem großen Platz, fast 1 Million Leute waren zur Gegend, verstehst du, wo der Papst dann nachher seinen Himbim macht. Verstehst du, da war ich mal dort, wollte mal erleben, ich wollte einmal sehen, was dort im Petersdom, am Petersdom passiert, im Vatikan passiert. 1 Million Menschen, ich gucke mich rum, verstehst du, nur ein Haufen Fleisch, weiter nichts, verstehst du. Und ich komme mir so einsam vor, unter 1 Million Leute. Verstehst du, Gott ist nicht in der Masse. Gott sagt, Jesus sagt, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. In diesen Kleinigkeiten. 1 Million Menschen auf dem Petersplatz. Die Gegenwart Gottes ist kein Massenrummel. Weißt du, viele sagen, oh, da war der Herrgott da. Nein, ihr vom Herrgott nichts gespürt. Ist mir heiß geworden. Verstehst du, die Leute, ja, jeder strahlt 28 Wärmeeinheiten aus. Verstehst du, du glaubst gar nicht, was das für eine Hitze ist. Und dann hoffentlich komme ich da raus. Wie komme ich da raus? Kannst gar nicht rauskommen. Da ist alles eingefercht. Da kennt einer den anderen nicht. 1 Million Menschen. Aber der Herr kennt dich. Unter 1 Milliarde Menschen. Halleluja. Unter 7 Milliarden. So viel sind wir beinahe schon. Weißt du, aber hier, ich war in der Nähe, war in Bayern da, verstehst du, da konnte ich wenigstens noch Deutsch reden und Bayerisch verstehe ich auch noch ein bisschen. Weißt du, aber das war alles. Das war alles. Hier in der Gemeinde, weißt du, um wirklich Gott zu erleben, die meisten Leute suchen kleine Gruppen, Hauskreise und so weiter, wo sie einander austauschen können, wo man füreinander betet, einander trägt, füreinander sorgt. Das ist, was der Mensch braucht. Gemeinschaft, eine Familie. Die Gegenwart Gottes ist nicht Lärm und Rummel. Ich kenne all das. Ich würde nicht darüber sprechen und sagen, das ist nichts. Ich weiß, was es ist. Ich habe probiert. Ich habe gedacht, das ist vielleicht 1 Million Leute. Stell dir mal vor, und dann steht er da und weißt du, aber das ist gar kein Zugehörigkeitsgefühl. Dann frage ich den Nachbarn, sind Sie katholisch? Nein, ich bin hier nur ein Tourist. auf dem Petersplatz. Verstehst du? Verstehst du? Das ist gar nicht katholisch. Das ist überhaupt kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich war Protestant. Lebe in der Gegenwart Gottes. Wie erkennt man die Anwesenheit des Herrn? Verstehst du? Wie erlebt man, Gott ist hier, Gott ist mit mir. Und genau das ist, was wir wissen sollten und kennen sollten. Wie kann ich erklären den Menschen, Gott ist bei mir? Sieht man, dass ich strahle? Dass ich so einen heiligen Schein habe? Verstehst du, das siehst du nicht? Nach meiner Taufe stand ich vorm Spiegel, habe angeguckt, ob was Besonderes an mir ist. Ich war nur pitschnass, das war alles. Aber dass ich was Besonderes gewesen, was ich mir so vorgestellt, verstehst du, wenn ich einen Bund mit Gott schließe, was mit mir alles passiert, dass nichts passiert. Aber ich habe schon erlebt, was die Gegenwart Gottes ist. Ich werde nie vergessen, in Rumänien, unter Ceausescu noch damals, ja, unter dem Ceausescu haben wir dort eine Taufgottesdienst abgehalten und da eigentlich Jugendliche getauft. Das darfst du ja, Jugendliche bis 18 Jahre durfte man dort gar nicht taufen. Da sind wir mit unserem Bus, VW-Bus, in ein Kukurusfeld hineingefahren und der Bruder sagt, da nicht, jetzt fahren wir dort. Und so dann kamen wir an eine alte Mühle und dann sagte, wir müssen ganz schnell die Taufe vollziehen. Da war nur der Pastor da, noch ein Bruder von der Gemeinde und dann die Täuflinge. Und wir haben ganz schnell, sind schnell ins Wasser gesprungen, 1, 2, 3 und 6 oder 7 Brüder getauft oder Schwestern auch dazu und dann gleich in den Bus und wieder weitergefahren. Pitschnass kamen sie dann im Gottesdienst an und die Gemeinde lobt und preist den Herrn und aber wir haben keine Fotos gemacht. Und dann sagt ein Bruder, aber der Herr hat uns gesehen. Ich habe den offenen Himmel gesehen. Ich habe Jesus gesehen bei meiner Taufe. Das hat nur ein paar Sekunden gedauert. Verstehst du? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und runter. Und der Nächste bitte. Verstehst du? Und es ging so schnell. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist Millisekunde, so schnell geht es und du erlebst die Gegenwart Gottes. Ich sah den Himmel offen, erzählte dann in der Gemeinde. Abgetrocknet. Man schaut nicht auf das Äußere. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, schaut man nicht auf das Äußere. Wer da ist und wer nicht da ist, da sieht man nicht, was da ist. Verstehst du? Ich habe einer der schönsten Gottesdienste. Ich habe etwas erlebt, was ich in meinem Leben nie erlebt, noch nie erlebt habe, woanders. In Jugoslawien, in Herzegowina, da hinten irgendwo, in dieser Gegend, da kamen wir abends an. Und da soll der Gottesdienst stattfinden und die Geschwister haben keinen Saal, keinen Raum, keinen größeren Raum gehabt. Der größte Raum, den sie da auf dem Hof hatten, war ein Hühnerstall. Und dann haben, hier sind noch wie heute, dann nehmen sie die Hühner unter Arm und tragen die woanders hin. Und die Hühner natürlich brav, sind ja christliche Hühner. Und die werden dort hingetragen, dann haben sie schnell geputzt und dann haben sie dort einen Ziegelstein und da einen Ziegelstein und ein Brett drüber gemacht und da haben wir eine Versammlung gehabt. Und ich sag euch, in diesem Stall hat es gestunken, als ich reinkam. Ich habe gesagt, lieber Gott, und hier sollen wir dich loben und preisen, pfui Teufel. Verstehst du, es war so schrecklich, verstehst du? Weißt du, wenn du in den Stall mal kommst, und Hühnerstall stinkt genauso wie ein Schweinestall. So, und dann singen wir, dann beten wir, und hier haben wir plötzlich ein Parfüm gespürt. Weißt du, die haben keinen Deodorant gehabt, oder irgendein besonderes Parfüm, aber so ein Parfüm habe ich nie mehr in meinem Leben gerochen. Ich war in Paris, lauf die ganze Straße, die Promenade hoch und überall sind da die Parfümläden und riech und versuch zu schnuppern. Könnte ich so ein Parfüm finden? Das Einzige, was ich so ähnlich Rosenduft und Lavendelduft verschießt, aber sowas habe ich bis heute noch nicht bekommen. Aber so ein Parfüm, das habe ich gerochen in der Gegenwart Gottes. Und solange wir singen und preisen und Gott loben und anbeten, verstehst du, ist die Herrlichkeit Gottes da. Auch im Geruch, Halleluja. Nicht nur, dass du gut aussiehst und strahlst, nein, die Herrlichkeit Gottes im Hühnerstall. Ich weiß, dass sowas gibt. Und ich weiß, was für ein lieblicher Geruch eines Tages im Himmel sein wird. Da werden wir, wie die Blume riecht. Und die Blume wird Musik machen und die Blume wird singen und die Blume wird uns predigen. Die Rosen, die Nelken, all diese Blumen. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist mehr als nur eine gute Laune, als nur innere Friede. Da kann die Hölle toben, du bist sicher im Auge des Orkans. Das ist die Gegenwart Gottes. Auch wenn Himmel und Erde mir vergehen, mein Gott steht zu mir. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir das begreifen, dann weißt du, ich arbeite nicht umsonst, ich arbeite für den Herrgott. Dann erwarte ich von ihm einen Lohn, nicht von den Menschen, nicht von der Gemeinde. Und wir müssen lernen, in der Gegenwart Gottes, aus der Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Gottes hinein zu wirken, zu arbeiten, zu leben. Alles, was wir tun, sollen wir ausschließlich für den Herrn tun. Verstehst du? Gott sieht es, Gott versteht mich, Gott sieht auch meine Schwachheit. Weißt du, wie schwer es mir fällt, das und jenes zu tun? Glaub doch nicht, dass Gott zu dienen Spielerei ist. Das ist eine Last. Oh Herr, wie oft. Herr, ich habe für dich geeifert, hat der Elia gesagt. Und Gott gibt uns wieder in seiner Gegenwart wieder neue Kraft. Da atmest du wieder auf. Die Gegenwart Gottes ist mehr als Begeisterung. Weißt du, mehr als irgendwelche Eindrücke. Ich sehe was. Nein, du weißt, mein Erlöser lebt. Halleluja, ist egal, was passiert. Ist mehr als nur Erinnerung. Ist mehr als nur eine Erklärung. Die Gegenwart Gottes. Und deshalb verkaufen die Leute überall Souvenirs da. Ich bin ja in Altötting, als wir nach Deutschland kamen, unsere erste Wohnung, was meine Eltern bekommen haben, war Altötting, eine heilige Stadt, eine Wallfahrtsstadt. Tausende von Pilger kommen jedes Jahr dorthin. Und die Leute kaufen da Souvenirs von dieser schwarzen Madonna, weil sie was erlebt haben. Was auch immer ist, ich lasse es dahin. Weißt du, Leute, wenn die was erlebt haben, dann nehmen sie ein Souvenir mit. Als der Naaman geheilt wurde durch den Propheten, dann sagte, ich möchte wenigstens jetzt Erde mitnehmen, so einen Sack Erde für nach Hause, damit ich weiß, hier auf diesem heiligen Boden bin ich geheilt worden. Ein Sack Erde. Gemeinschaft, das ist, wonach sich der Mensch sehnt. Sehnt keine Masse, 1 Million Leute. Weißt du, du bist so einsam. Ich weiß noch wie heute, ich predige im Stadion da in Lahore vor 13.000 Leuten, aber so einsam kam ich nie vor in meinem Leben. Selbst in der kleinsten Gemeinde habe ich mehr erfahren als du. Da wirst du getragen, die Masse sagt Halleluja und du schwebst und du fliegst. Das ist Massen, das ist nicht die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist was Wunderbares, etwas, was du genießen kannst, was du... Er sagt, oh Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich 3 Hütten bauen. Dir eine, Moses eine, dem Elias eine. Du kennst ja diese Geschichte von der Offenbarung des Herrn dort auf dem Berg Karmel oder Tabor. Der Mensch sehnt sich nicht nach Religion, nicht nach irgendwelcher Kirche. Weißt du, was die Menschen sich sehnen? Ich will Gott erleben. Ich will Gott erleben. Ich will von Gott berührt werden. Ich will mich mit irgendjemand, mit irgendetwas identifizieren, das größer ist als ich. Als mein Vater, als der Bundeskanzler, als irgendein Politiker. Ich will mich an Gott orientieren, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Ich will nicht allein stehen. Das ist Gegenwart Gottes. Ich brauche so einen Papa. Im Alten Testament war es undenkbar. Sträflich fast und unlogisch zu sagen, Daddy, Papa, Abba. Aber erst im Neuen Testament sagt Jesus, wir dürfen zu unserem Vater, zu unserem Gott im Himmel, Abba sagen, Papa, Daddy, Papi. Und auch weiter dann nachher in der Apostelgeschichte durch den Heiligen Geist sagen wir, Abba, lieber Vater. Die Menschen sehnen sich, einen Vater zu haben. Einen, der einen begleitet durch dick und dünn, der einen nicht in den Stich lässt. Sie wollen wissen, der alte Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der existiert noch. Und dann merkst du plötzlich, bei mir ist Frühling. Also ich bin begeistert, als ich heute Morgen zur Garage ging, überall ist grün. Das gibt's doch. Vor ein paar Tagen war alles noch nacktes Holz. Plötzlich kommt Leben, weil Papa lebt. Halleluja. Weil wir der Sonne etwas näher gekommen sind. Ich weiß, ich brauche etwas, wo ich Gott vertrauen kann. Leute wollen nicht nur hören, in der Bibel steht's, so steht's in der Bibel. Nein, die Leute wollen was sehen. Nicht nur Dogmatik und Theologie. Die Leute wollen was greifen. Sich festhalten, der Herr ist mein Arzt. Du hast Schmerzen. Und Gott sieht dich, dass du Schmerzen hast. Er sieht dich nicht nur, sondern er fühlt mit dir sogar. Oh, verstehst? Dein Stöhnen, dein Seufzen. Er kennt dich durch und durch jede Zelle deines Lebens. In der Bibel, weißt du, da steht so vieles drin. Und der Teufel weiß auch, was in der Bibel drin steht. Und auf das dürfen wir uns nicht verlassen. Aber wir können sagen, Vater, ich danke dir, dass du bei mir bist, alle Tage. Das weiß der Teufel nicht. Und das darf er gar nicht wissen. Sein Geheimnis. Weißt du, du musst nicht auf all diese frommen Sprüche reagieren. Leute wollen sehen, wie man lebt, wie man glücklich ist, wie man Orientierung hat in einer orientierungslosen Welt. Weißt du, wie geglaubt wird. Und ich finde, ich habe mal Tauben nach Holland geschickt oder diese Brieftauben gehabt. Ich habe eine ganze Dutzend Brieftauben gehabt. Mein Schwiegersohn hat nachher weitergezüchtet, diese Brieftauben. Und die Brieftauben machen etwas. Wenn sie losgelassen werden, sie machen noch eine Runde. Und nach der Runde dann fliegen sie die Richtung, wo es nach Hause geht. Sie orientieren sich nach der Sonne oder nach dem Magnetfeld der Erde. Ich weiß es nicht, nach was sie sich orientieren. Weißt du, wir brauchen etwas, an das wir orientieren können. Das ist die Gegenwart Gottes. Die Taube weiß. Alle Zugvögel wissen es. Sogar alle Zugtiere, die von einem Kontinent zum anderen wandern, diese ganzen Wanderfische, Wandertiere, die wissen von sich aus, das ist die Natur. Und Gott hat seine Natur in dir und mir hineingelegt, seine Gegenwart. Und deshalb, ich möchte ein unverkürztes Evangelium hier predigen. Egal, was die Leute denken, was die Leute davon halten. Ich weiß, Gott ist ein starker Gott. Gott ist ein mächtiger Gott. Den kannst du erleben, Mann. Die ganze Welt ist, vor allem gerade besonders die westliche Welt, ist in einer großen Identitätskrise. Was sie da alles durchmachen. An was sollen wir uns halten? Was ist noch zuverlässig? Weißt du, was Dollar ist? Dollar ist nur Privatgeld von irgendeinem privaten Menschen, verstehst du? Ist nur Papiergeld, kannst du gleich Toilettenpapier nehmen und ein bisschen bemalen und bedrucken. Das ist Dollar. An was kann ich mich orientieren? Am Geld? Das Geld ist nicht mehr gedeckt. Was ist gedeckt? Und ich sag dir, Gott hat dich gedeckt, Halleluja. Dich gedeckt durch seine Verheißung, durch seine Worte und so weiter. Es ist eine Gnade, wenn man in eine christliche Familie hineingeboren ist, wenn man Gottes Wort, Gottes Furcht mitbekommen hat irgendwie ein bisschen. Aber weißt du, egal wo du geboren bist, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir in einer großen Familie des Herrn. Und ich weiß, Jesus lebt. Halleluja. Jesus hat alle Macht. Quer durch alle Kirchen und Gemeinden wirst du kaum die Wahrheit von der Gegenwart Gottes hören, die ja sagen, ja, du musst zu uns kommen, dann bist du richtig. Du wirst nicht richtig, du wirst erst falsch, wenn du zu denen hingehst. Halleluja. Du musst zum Herrn kommen. Du musst deinen Gott finden. Die ganze Welt sucht nach der Wahrheit, um ihre Probleme zu lösen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, Probleme zu lösen, das ist Gott. Die ganzen Probleme, was wir in dieser Welt haben, sind religiöse Probleme. Die ganzen Terroristen, die hier kommen, die werden scharf gemacht, sprengt euch in der Luft. Verstehst du? Diese ganzen Fundamentalisten, egal von woher sie kommen, die ganzen Probleme auf dieser Welt seit eh, der 30-jährige Krieg, das war ein Religionskrieg. Die ganzen Kriege der Weltgeschichte sind Religionskriege letztendlich. Menschen suchen was Starkes, was Großes, was Mächtiges. Und Gott sagt, komm hier zu mir. Und selbst dann in deiner Not, in der Todesstunde, erfährst du Gottes jedem Menschen nah. Du musst nur einem Sterbenden die Hand halten und das Vaterunser beten. Und du merkst plötzlich, da löst sich was auf. Da lösen sich Knoten auf. Da scheißen sie drauf auf die ganze Religion. Die sagen, das ist alles Quatsch und Käse. Das bringt nichts. Herr, oh, ich gehe jetzt zu dir. Verstehst? Und ich habe erlebt, dass die Leute auf alle religiösen Formeln pfeifen. Das ist unwichtig für sie. Warum? Und ich sage dir das Geheimnis, weil einer für uns verlassen wurde, Jesus Christus. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weil Jesus das durchgelebt hat, hat er alles durchgemacht, die Gottesferne. Damit du und ich, egal wo wir sind, die Gegenwart Gottes erleben. Gott ist gegenwärtig seit Golgatha. Und war natürlich vor Golgatha auch schon, weil Jesus ja schon prophetisch verheißen wurde. Er ist jetzt dein Partner bei dir als Kind Gottes. Ach, du bist so glücklich und selig zu preisen. Du hast den Herrn. Halleluja. Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Doch er, Jesus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen würde und kein Mitleid mit uns haben würde. Die Menschen in der Welt haben kein Mitleid mit dir. Auch dein Doktor nicht. Der Doktor verdient nur an dir. Ja. Wenn du nicht krank wärst, würde er arbeitslos, würde müsste stempeln gehen. Oder Hartz IV beziehen. Verstehst du, die verdienen nur an dir. Glaub doch nicht, dass der Doktor was Gutes will. Ja, ein Spezialist. Wer weiß es. Hier, er hat Mitleid mit dir. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Er hat nur nicht gesündigt. Das ist es. Verlass dich auf den Herrn. Deshalb, ich mag den Namen Jesus. Halleluja. Der Name Jesus, er hat alles für mich getan. Er ist in unsere Welt hineingekommen, hat alle Religionen zunichte gemacht, den hohen Priester, lass doch den schimpfen. Er ist der König aller Könige, Herr aller Herren, Halleluja. Jetzt halte ich an Jesus. Ich weiß, Jesus, du meinst es gut mit mir. Meine Freunde, meine Feinde, niemand meint gut mit mir, aber du meinst gut mit mir. Ist traurig zu sagen, aber es ist so. 1 Million Menschen auf dem Petersplatz, verstehst du, die applaudieren dem Papst. Aber was haben sie davon? Sie gehen nach Hause genauso leer, wie sie gekommen sind. Mir ging's so. Ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist. 1. Thessalonicher Kapitel 6, Vers 15 und 16. Gott, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, wo niemand beikommen kann, welcher ein Mensch je gesehen hat und so weiter noch sehen kann. Gott ist mein König. Halleluja. Gott ist der Herr, der alles unter Kontrolle hat. Seine Gegenwart. Gott kennt uns. Und durch Jesus kennen wir Gott. Durch den Heiligen Geist erleben wir Gott. Ist das nicht fantastisch? Es ist fantastisch für mich. Und jetzt komme ich zu diesem schönen Psalm. Den solltest du lernen, wenn du verzweifelt bist. Wenn du down bist, wenn depressiv bist. Wenn dir das Leben nicht mehr schmeckt. Wenn du abhauen willst, auswandern möchtest, was weiß ich, was du möchtest, zum Fenster rausspringen, was auch immer. Psalm 139 von Vers 7. Hier sagt der Beter, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel und bettete mich sogar in der Hölle, da bist du auch da, Gott. Schrecklich. Schrecklich. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und würde fliegen bis zum äußersten Ende, Vladivostok vielleicht, oder irgendwo da hinten, zum äußersten Ende des Meeres, auch dort würde mich deine Hand leiten und deine Rechte mich fassen. Auch dort. Verstehst du? Selbst wenn du auf dem Himalaya, auf Mount Everest hochsteigst, Gott wird dich fassen und dich wieder runterbringen. Weißt du, kannst du dieser Superintelligenz, diesem allmächtigen Gott, allweisen Gott, allgegenwärtigen Gott fassen, verstehen? Kann ich nicht. Es wird überliefert in einer kleinen Geschichte. Da ist ein Theologe, denkt über Gott nach, über Gott und den Teufel und die Welt und so tiefe Gedanken. Gott, ich möchte dich erfassen. Und da spielt so ein kleines Kind am Mittelmeer. Und hat ein Loch gegraben und läuft immer zum Wasser zurück mit seinem Eimerchen und kommt wieder zurück und füllt es wieder in das Loch, das Wasser. Dann steht das Kind, der Theologe, der weise Mann, war Augustinus unter anderem, und steht und sagt, Kind, was machst du da? Sagte, ich möchte das Meer ausschöpfen und hier in mein Loch füllen. Verstehst du? Das Meer ausschöpfen, du kannst es nicht. Du kannst nicht den Ozean, verstehst, ausschöpfen und hier in deine 30 Gramm, wenn du viel hast, je nachdem, was für eine Kopfgröße du hast. Verstehst, dass du hier fassen kannst. Kann ich Gott nicht fassen? Unfassbarer Gott. Gott, aber er versteht uns. Er kam in diese Welt, obwohl wir Sünder waren. Er hat seinen Sohn uns gegeben, damit wir richtig starten können. Und der Herr Jesus kam in unsere Welt, ihr Lieben, in aller Liebe. Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Er kam, weißt, seine Geburt war nicht in einer behüteten Umgebung, im Palast, wo noch viel Tanten und Hebammen da waren. Nein, in einem Stall kam er zur Welt. Vielleicht war es womöglich noch eine Stutzgeburt. Weißt du, schon bei seiner Geburt trachtete man nach seinem Leben. Jesus kam nicht in eine heile Welt. Du bist wenigstens noch in der Klinik zur Welt gekommen. Weißt du, die Eltern müssen fliehen ins Ausland. Studier mal seine Geschichte. Seine Eltern gehörten nicht zu der dieser hohen Gesellschaft, verstehst du? Die waren arme Leutchen. nicht bei den obersten 10.000. Und er bekam nicht gleich so Starthilfe, jetzt bist du Prophet. Wenn der hohe Priester gesprochen hat, dem ging es genauso wie dem Papst. Da hat er 1 Million Leute gehabt. Vom Heiland wissen wir, die größte Versammlung, die er hatte bei seiner Predigt, waren 5.000 Leute. Und so 12 Jünger und nicht einmal die haben was getaucht zum Schluss. So war Jesus. Er weiß, was es bedeutet. Du machst, du mühst dich ab, du ladest ein, du backst und kochst und machst große Fete, bereitest alles vor und sagst, die Gäste kommen nicht. Hat jeder eine faule Entschuldigung? Ja, ich habe das und ich habe das. Ich kann nicht kommen. Heute ist das Wetter schön, wir gehen fischen. Ich weiß, was da alles passiert. Und Jesus war ganz Mensch wie du und ich. Er versteht dich und das ist das Schöne dabei. Seit Golgatha versteht Gott mich. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus sogar im Geist frohlockte. Natürlich, das ist schön für Charismatiker, Pfingstler und religiöse Menschen. Aber da heißt es auch weiter, er war anders als betrübt bis zum Tode. Und Jesus versteht jeden Depressiven, betrübt bis zum Tod, ich will sterben. Oh Vater, verstehst du? Das war Jesus. Er frohlockte auf der einen Seite und konnte gleichzeitig bis zum Tode betrübt sein. Er kennt jede menschliche Situation, er hat alles durchgemacht und alles durchlebt als Mensch. Und deshalb, du kannst dich auf Jesus zu einlassen, kannst sagen, danke Herr, du verstehst mich. Das ist die Gegenwart Gottes, dass Gott mich versteht. Ich bin plötzlich verstanden. Gott hat mich angenommen, er hat sich mit mir identifiziert, er hat mich aufgesucht, er ist zu mir gekommen, dass Gott mich erwischt hat, dass ich Christ wurde. Ich bin Christ geworden, nicht weil ich Not hatte oder krank war, ich war nie richtig krank in meinem Leben, sondern ich habe nur gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Geld zu haben, Mädchen zu haben, Erfolg zu haben. Damals habe ich noch einen Karmanschier noch gehabt sogar. Verstehst du? So ein kleines Volkswagen als Sportwagen. Porsche konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte alles. Aber dann habe ich mich gefragt, ist das wirklich alles? Und ich bin Gott dankbar, dass Gott mich so hingekriegt hat, dass ich ihm gefolgt bin. Jesus wurde versucht. Jesus hat Stürme gehabt. Und er konnte sogar im Sturm schlafen. Kannst du das vorstellen? Das war Jesus. Und er will, dass du auch in deinen Stürmen schläfst. Und zwar gut schläfst. Ohne Baldrian und Schlaftabletten und sonst was. Er wurde verraten von seinem engsten Freund. Mit einem Kuss. Jesus, er weiß, was Schmerzen sind. Und deshalb, er kann mit dir mitfühlen. Seelische Schmerzen, geistige Schmerzen und auch körperliche Schmerzen. Das ist die Gegenwart Gottes. Jesus kann mit mir mitfühlen. Er weiß, wo ich stehe. Er weiß, was meine Verletzungen sind. Die heißen vielleicht anders, aber die gleichen Vorzeichen. Er weiß, was Verlassenheit ist. Er weiß, was Hinterhältigkeit ist. Weißt du so, da redet man so freundlich mit dir und heilig und so fromm und hinter Rücken hat man schon das Messer gewetzt. Und da steht er schon vor dir. Er weiß, was Verrat ist. Deshalb kann ich sagen, ich mag dieses Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet. Halleluja. Und er hört mich im Gebet, im Seufzen, im Klagen, im Jubeln, im Jauchzen. Egal was ist. Weißt du, Gott versteht uns Menschen. Und deshalb ist es, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Sei Golgatha, Gott versteht dich. Fang an mit dem Herrn zu leben. Das ist meine Einladung heute Morgen. Und du lebst in der Gegenwart Gottes. Lad Jesus ein. Nimm Jesus mit in deine Situation. Sag, Herr Jesus, da muss ich durch. Du kannst nicht mit mir mitgehen. Begleite mich bitte, Herr Jesus. Ich muss mich verantworten. Weißt du, und da kriegst du plötzlich Hilfe aus einer anderen Welt, aus einer anderen Dimension. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist dir vollkommen egal, kann die ganze Welt gestohlen bleiben, muss sogar gestohlen bleiben. Dann ist alles Schnuppe. Sogar, ich muss nach der Bibel, was ich jetzt die letzten Tage gepredigt habe, hör diese Predigt in dir an. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Du sollst sogar deinen Vater, Mutter, Bruder und Schwester hassen. Halt dich fest. Jesus war ein Hassprediger, was? Denkst du? Du sollst hassen. Und sogar dein eigenes Leben gar nicht so wichtig nehmen. Und deshalb, wenn du Jesus nachfolgst, kann alles dir gestohlen bleiben. Ist alles Schnuppe. Du hast alles abbestellt und du hast dich abgeseilt. Jetzt, verstehst du, bist jetzt ganz allein. Und wenn der Herr dir nicht hilft, bist du verloren. Da gibt es einen Gott des Gegenwart. Mit Jesus bist du nirgends mehr allein, an keinem Ort. Und egal in welcher Richtung du gehst, so wie dieser Jona, falsche Richtung, Gott ist mit dir. Und Gott macht Kurskorrekturen in deinem Leben. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Nochmals Psalm 139, präg das ein. Wohin sollt ich gehen vor deinem Geist? Wohin? Wohin? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Plötzlich, kennst du ja der Igel und der Hase, diese Geschichte mit St. Petersburg? Verstehst du? Du warst immer da. Du bist immer da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe da, bist du auch da. Egal, wo ich hingehe, wenn ich mir das Leben nehme, du bist auch da. Und Jesus starb auch für Selbstmörder, meine lieben Freunde. Wir denken ja nur für die Heiligen, Frommen und Religiösen. Nein, Jesus sagt, niemand nimmt von mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Und alles, was Jesus tat, war freiwillig. Wir haben einen Big Gott, nicht nur Big Döner und Big Mac oder was weiß ich, wir haben Big Gott. Halleluja. Big Jesus. Big Heiligen Geist. Überleg einmal. Alles Großes bei uns. Den großen Gott haben wir auf unserer Seite. Warum kann ich das so was sagen? Big Gott. Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und es war kein Engelchen, unser Jakob. Nicht der bravste Junge. Es war ein Lausbub. Ein Betrüger war das. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gebildet hat, Israel. Diese 12 Söhne Israels, das waren Vagabunden. Das waren Mörder. Brudermörder. Die haben ihren Bruder verkauft nach Ägypten. Und dann sagt der Herr, fürchte dich nicht, du Lausbub. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst von der ganzen Spitzbüberei. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und jetzt halte ich fest, die Gegenwart Gottes ist bei dir. Verlass dich drauf, kannst Gift drauf nehmen, das wird nicht funktionieren. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und die Ströme werden dich nicht überfluten oder ertränken. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wohin, und das jetzt, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist, oh Gott? Du kannst in den Ofen springen und dich verbrennen lassen. Du, Gott ist auch im Ofen da. Gott war auch im Ofen bei diesen drei Jungs dort in der Geschichte, beim Daniel. Und der vierte Mann, der spaziert im Feuer. Die Fluten werden dich nicht versenken und das Feuer wird dich nicht ertränken. Gott begleitet dich auf allen deinen Lebensstationen. Er steht da und erwartet dich schon. Gott ist immer derselbe, gestern, heute noch, in alle Ewigkeit. Und sogar beim Jakob, weißt du, wo dieser Lausbub, dieser Bengel da, in aller Liebe, wir denken, das ist heiliger Jakob, von wegen, der hat seinen Bruder betrogen. Er dachte, er kann den Segen sich erschleichen. Und so viele Menschen denken, sie können sich den Segen erschleichen. Den Segen Gottes kann man sich nicht erschleichen. Entweder hat man den Segen Gottes oder nicht, oder weiß, dass man den Segen Gottes hat oder nicht. Und da liegt der, weißt du, nicht auf einem weißen Kissen und tolle Matratze. Er liegt dort in der Wildnis und er träumt. Und weißt du, was er sieht? Eine Himmelsleiter. Eine Himmelsleiter. Und die Engel Gottes gehen rauf und runter. Und er sagt, oh Gott, so schön ist es hier. So schön. Und dann sagt der Herr, und Jakob, wo du überall hingehst, ich bin mit dir. Und meine Engel, die gehen rauf und runter. Du erlebst mich. Und es war so. Auch er wurde korrigiert. Seine Fehler wurden aufgearbeitet. Er musste für seine Rahel 7 Jahre dienen, also eigentlich 14 Jahre. Verstehst du? Er hat den Bruder reingehauen in die Pfanne, jetzt ist er selber reingehauen worden in die Pfanne und betrogen worden. So geht's. Die Geschichte, die macht alles gut. Die Zeit heilt Wunden. Das ist die Gegenwart Gottes. Du kannst Gott nicht weglaufen. Und jetzt erlebte die Engel Gottes, wie sie rauf und runter gehen. Egal, wo dein Weg hinführt, durchs Wasser, durchs Feuer. Ich bin dabei. Ich bin dabei, sagt der Herr. Ich bin dein Vater, ich bin dabei. Weißt du, wie gut es ist, wenn dein Vater, deine Mutter mit dir gehen. Also ich weiß, wie das ist. Wenn du zum Rektor musst, verstehst du, dein Vater oder deine Mutter geht mit dir. Natürlich kriegst du deine Leviten verlesen. Aber der Vater ist da. Und er klopft dir nachher auf die Schulter draußen. Sagt, Junge, ich bin bei dir, egal. Egal, was du anstellst. Weißt du, viele Leute haben schlechtes Gewissen. Wir haben Kartoffelschlacht gemacht als Kinder, als Jugendliche. Und während ich so schmeiß, fliegt meine Kartoffel ins Fenster rein und das Fensterglas ist kaputt. Und Glas war damals in der Sowjetunion sehr teuer. Verstehst du, war sehr teuer. Und ein ganzes Jahr lang war ein Pappadeckel bei uns nachher am Fenster. So, ich weiß, was es ist. Und als mein Vater nach Hause kam, habe ich gedacht, jetzt kriege ich eine Tracht Prügel. Gut, ich wurde ausgeschimpft. Aber dann steht mein Vater da und sagt, Johannes, ich war auch ein Lausbub. Ich verstehe dich. Und genau das ist mit der Gegenwart Gottes. Gott war auch ein Lausbub. Warum behaupte ich das? Er hat sich auch vieles geleistet. Er hat den Teufel gemacht. Verstehst du, der Teufel ist nicht von selber entstanden. Er hat die Menschen geprüft. Im Garten Eden hat er zwei Bäume gepflanzt. Hätte er die zwei Bäume nicht gepflanzt, hätten wir heute Ruhe. Verstehst du? Gott versteht uns. In aller Liebe. Weißt du, wenn du durchs Meer gehst, chaotische, dämonische Umstände erlebst, Gott ist mit dir. Auch wenn der Teufel tobt und aufs Dach steigt. Und wenn du, egal was du erlebst, wie du bedroht wirst, im Psalm 69, Vers 2 und folgende Verse, da wird uns etwas erzählt. Weißt du, was David in seiner Bedrohung oder der Psalmist in seiner Bedrohung erlebt? Und er schreit, Gott, rette mich! Denn das Wasser geht mir bis zur Kehle. Bald kann ich nicht mehr schreien. Wenn ich jetzt den Mund aufmache, ertrinke ich. Denn das Wasser geht mir zur Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund mehr da ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut hat mich ersaufen wollen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Das ist die Situation, wo wir als Menschen durchmachen. Ich bin heiser. Und du siehst, als Petrus dort im Meer versinkt, plötzlich, Herr! Und hilf mir, konnte er wahrscheinlich gar nicht mehr schreien. Ich wundere mich, dass es die Fischersleute nicht einmal schwimmen können. Verstehst du? Am Wasser groß geworden, arbeiten mit dem Wasser zusammen und die Kerle können nicht schwimmen. Aber Herr, ich versinke. Und da ist schon die Hand des Herrn und der Herr zieht ihn raus. Und das ist die Gegenwart Gottes, wie man Gott erlebt. Du bist in Not, in Schwierigkeiten und du rufst nur Herr und schon erlebst du ein Wunder. Und solange du nicht in Not bist, halt dich fest, wirst du Gott nicht erleben. Du erlebst Gott nur in Krisen, in Krankheiten, in Problemen, in Nöten, in Ängsten, in Gefahren, was es auch immer ist, in Unwetter, im Leid, im Trübsal. Herr, hilf! Und schon ist diese starke Hand. Weißt du, und wenn du im Schlamm, und hier der David erzählte, im Schlamm bin ich, das Wasser, wenn du im Schlamm mal bist und stampelst, dort sinkt es noch tiefer, das zieht dich noch tiefer runter, und es ist schwer, einen aus dem Schlamm rauszuholen. Aber der Herr schafft es. Und wie sagte hier der Herr noch weiter? Fürchte dich nicht, David, oder wie du auch immer heißt, denn der Herr hat dich erlöst, lieber Jakob, und er hat dich bei deinem Namen gerufen, und du bist mein. Du bist hier angesprochen. Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Ich habe euch in den letzten Tagen sehr viel von Rema gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen die andere Seite auch beleuchten. Die ist genauso wichtig. Das Logos, das geschriebene Wort. Du erlebst die Gegenwart Gottes, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen. Ganz einfach. Kein Kommentar. Nur die Bibel. Denn das ist das Wort Gottes. Eingegeben vom Heiligen Geist. Inspiriert. Fang an, die Bibel zu lesen. Und zwar laut. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und dann bist du schon in der Sprechstunde Gottes. In der Behandlung, liegst schon in der Operationssaal, wirst behandelt. Fang an, die Bibel laut zu lesen, immer aussprechen. Das ist so wichtig, dass du das aussprichst, bekennst, vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Die Bibel ist wie ein Kochbuch für mich. Weißt du, was das ist? Verstehst? Wie ein Kochbuch. So behandle ich die Bibel, wie ein Kochbuch. Das sind die Rezepte, verstehst du? Und diese Rezepte sind bewährte Rezepte, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, sind gute Formeln, bewährte Einleitung. Und dann heißt es, man nehme 500 Gramm Mehl, man nehme 2 Eier, man nehme bisschen Butter, man nehme bisschen das und man nehme das und dann rumrühren und dann, was weiß ich. So funktioniert ein Rezeptbuch. In der Bibel werden wir, angewiesen über Gottes Patente, was er nur kennt, und er sagt uns, was seine Ideen und Rezepte sind für unser Leben. Und ich finde es ganz toll, ich bin marianisch. Was er euch sagt, das tut. Also du wirst eine gute Suppe haben, gutes Gericht haben, etwas ganz Besonderes, dann tu das, was er dir sagt. Fang an zu tun. Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Gut, dass du fragst. Der Wein geht aus. Hör jetzt, was er dir sagt. Was soll ich tun? Er sagt immer wieder, folg mir nach. Folge meinen Anweisungen, folge meinen Bestimmungen. Folge mir nach. Mach das so, wie ich das gemacht habe. Versuch das, dich hineinzuversetzen. Weißt du, wenn du das Logos lang genug liest, fängst an zu träumen. Und dann siehst du die Engel auf und abgehen. Und dann erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Und dann erlebst du plötzlich Rema. Weißt du, so viele Leute möchten Rema haben, aber die kriegen keine Rema. Du solltest das lesen, zu Hause zuerst mal so richtig vollpumpen. Und dann steht der Prediger und dann sagt, Mensch, der liest meine Gedanken. Genau das, was ich heute in der Bibel gelesen habe, das predigt er jetzt gerade. Und dann wird aus Logos, wird Rema. Aber wenn du die Bibel zu Hause nicht liest, in der stillen Zeit, dann wirst du auch kein Rema bekommen. Ganz lange warten. Gott vergewaltigt uns nicht. Folge dem Herrn. Hier, mach Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Gottes Plan mit unserem Leben ist, dass wir ständig permanent in der Gegenwart Gottes leben. Er hat uns das Modell, die Rezepte gegeben, die Vorgaben, die Methode gezeigt, wie man es macht. Vergib und es wird auch dir vergeben. Segne und du wirst auch gesegnet. Gib und es wird dir gegeben werden. Warum viele auf keinen grünen Zweig kommen, die sind Geizhälse. Weißt du, viele betrügen Gott. Und du denkst, der muss mich segnen. Gib Gott den Zehnten, opfere dem Herrn dein Lob und Dank und du wirst gesegnet werden über Bitten und Verstehen. Johannes 15, Vers 9 noch dazu. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in der Liebe Gottes. Liebt deine Feinde. Auch die Unsympathischen da. Die Komischen. Die Hässlichen. Liebt die, die du gar nicht magst. Nur so können wir viel Frucht bringen und Erfolg haben in unserem Leben. Und die Gegenwart Gottes erleben. Die Liebe überwindet alles, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Nicht so, wie diese Schwester mal gemacht hat, die holt aus, früher hat man mal Kohle geheizt, holt hier eine Pfanne und in eine Pfanne rein, die Kohlen in die Pfanne und geht auf ihren Mann zu und sagt, in meiner Bibel steht, ich soll feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln und will schon ausschütten und sagt, Mann, bist du verrückt? Das ist geistig gemeint und nicht buchstäblich. Weißt du, wir müssen die Bibel geistig verstehen und nicht buchstäblich. Und die meisten denken, die müssen die Bibel buchstäblich verstehen und das ist falsch, da kommen sie auf den Holzweg. Geistig verstehen. Sammelt feurige Kohlen auf euren Feind. Macht ihnen Gutes. Beschenkt ihnen. Beschenkt die. Oder was auch immer ist. Nur so kannst du Erfolg haben. Viele wundern sich, dass ihr Leben so unfruchtbar ist, dass sie keine Resultate haben, dass sie so wenig erreichen. Gottes Gegenwart ist da. Da wächst. Du musst nur sehen. Wer nicht sieht, der wird auch nichts ernten. sind Gesetze Gottes. Fang an zu sehen, irgendetwas, Kartoffeln oder Karotten, von mir aus, irgendetwas, was dir Spaß macht. Und dann sei beständig. Das lehrt uns auch das Wort Gottes. Bleibt in mir. Wenn du einen Obstbaum verpflanzt von einer Ecke zur anderen Ecke, von einem Garten zum anderen Garten, da wirst du nicht einmal ein Äpfelchen ernten. Bäume wollen an einem Platz Wurzeln schlagen. Christen sollen an einem Platz Wurzeln schlagen. Und dann eure Frucht wird bleiben. Sie sollen beständig sein, da bleiben, wo sie sind. Und das, was sie sind, versuch nicht, was anderes zu sein. Weißt du, wir bekommen schon Anweisungen von der Gegenwart Gottes. Bei vielen funktioniert die Gegenwart Gottes nicht, weil sie nicht das tun, was er gesagt hat. Die Schwerkraft, die ist für alle Menschen da. Verstehst du, diese Gravitationskräfte sind für alle Menschen da. Die müssen jetzt richtig gebraucht werden. Wenn du in der Kurve mit dem Auto kommst, als guter Autofahrer, dann musst du zuerst Gas wegnehmen und dann in der Kurve Gas geben. Dann wirst du schön um die Kurve getragen. Aber wenn du natürlich Vollgas in die Kurve reinfährst, dann wundere dich nicht, so wie der eine da irgendwo in Sachsen auf dem Kirchendach gelandet ist. Du verstehst? Ja, Vollgas. Nein. Und genauso wie die Gravitationskräfte für alle Menschen gleich sind, bei allen Menschen gleich wirkt, wenn sie richtig eingesetzt werden, genauso wirkt auch die Gegenwart Gottes, wenn du richtig verstehst. Deshalb kriegen viele Leute Probleme. Ja, der ist aber Freimaurer, der ist Humanist, der ist gar kein Christ, der ist Atheist. Und bei dem funktioniert es, weil er das macht, was Gott verlangt. Diene und es wird dir gedient. Hilf und es wird dir geholfen. Segne und du wirst gesegnet. Egal, du musst nicht christlich werden jetzt und zu uns in den Gottesdienst kommen. Du musst nur das tun, was in der Bibel drinsteht. Aus Logos muss Rema werden. Praktisch umgesetzt. Und dann wirst du erstaunt sein. Und wenn du dann Jesus hast, oh Halleluja, wenn du den Heiligen Geist hast, dann erst recht. Dann klappst es und dann wunderst dich, weil wir haben zwei Helfer. Jesus ist mein Helfer, der mich unterstützt, der mich ermutigt. Der Heilige Geist tröstet mich, wenn ich mal nicht schaffe. So, Frucht wächst an einem Baum, wenn ein Baum richtig an einem Platz richtig steht und bewusst ist sich der Gegenwart Gottes. Der Herr ist bei mir, ist mit uns. Folge mir nach, hat der Herr gesagt. Das sind Worte Jesu. Tu den Willen Gottes. Was er will. Verstehst du? Wende seine Gesetze, die Gesetze der Schwerkraft, die Gesetze seiner Gegenwart oder seiner Gnade oder was auch immer sein mag, wende sie richtig an. Wandle im Geist. Und Gott will nicht viel von dir. Er will nur, dass du ihm folgst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus, mach ihm nach. Folge mir nach. Geh hinter mir. Johannes 12, Vers 25. Wer sein Leben zu bewahren sucht, der wird es verlieren. Wer dagegen verliert, der wird es gewinnen. Weißt du, nicht was Menschen dir sagen oder von mir wollen und so weiter, sondern was er von dir will. Find's raus. Was will er? Gas wegnehmen und dann in der Kurve richtig Gas geben. Das ist, dann wirst du so schön rumgetragen von der Schwerkraft. Weißt du, die Gesetze Gottes funktionieren. Folge mir nach. Folge mir nach. Weißt du, frag, was will der Herr? Folge mir, wo ich hingehe. Mach das, was ich dir sage. Weißt du, wir müssen nicht den Leuten nachrennen. Wir müssen nicht Menschen gefallen und Menschen dienen, sondern wir sollen ihm folgen. Er ist der Weg. Nicht Buddha, nicht Mohammed, nicht Konfuzius, nicht Matutis und nicht sowieso irgendjemand anders. Er ist der Weg. Fang an, das zu tun. Werde kein Menschenknecht. Renn nicht hinter den Schafen her, weißt du, die dir nicht gehören. Tu nicht Arbeit, die Gott dir nicht aufgetragen hat. Verstehst du, mach dir nicht Gedanken über nichtige Dinge. Wir hüten oft vielfach Schafe, die gar nicht zu der Herde Gottes gehören. Und dann wundern wir uns, dass wir leergebrannt sind, leergepumpt sind. Ja. Oh, ich schaff's nicht mehr. Burnout kommt nachher, weil wir Dinge tun, die Gott nicht will, dass wir tun. Du sollst nicht fremden Herren und Damen dienen. Weißt du, das ist nicht unser Auftrag. Wir sollen dem Herrn dienen. Und wenn du Gott dienst, wirst du immer das Richtige machen. Wirst du immer das Richtige machen. Ihr sagt, folge mir nach. Das ist die Gegenwart Gottes. Wir sollen der dem dienen, was dem Herrn gehört, seine Gemeinde, seine Herde, sein Werk. Wir dienen natürlich der ganzen Welt, wir möchten alle aufnehmen, alle Flüchtlinge. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, ich helfe Flüchtlingen, wir haben tausende Flüchtlinge schon geholfen in meinem Leben. Aber weißt, Gott will uns zeigen, welchen Flüchtlingen, wie sollen wir helfen? Auf welche Art und Weise? Zuerst muss Gott an erster Stelle stehen und dann machst du automatisch, dann machst du dir gar keine Gedanken, da wirst du in der Kurve ganz schön rumgetragen. Verstehst du, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, du wirst so wunderbar getragen, folge mir nach, wozu dich der Herr erwählt hat, was deine Bestimmung ist in deinem Leben. Der Herr fragt den Petrus, liebst du mich? Das ist etwas, was die Gegenwart Gottes sehr ausmacht. Wen liebst du? Wem gehört deine ganze Liebe? Jesus, vorhin habe ich gelesen, wer nicht allem absagt, was er hat, kann ich mein Jünger sein. Und dreimal fragt der Herr Jesus den Petrus, Petrus, liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Und dann fängt er an zu plärren und sagt, ja Herr, du weißt es, du weißt alles, dass ich dich liebe. Weißt du, der Petrus war bereit, sein Leben zu opfern, hat sogar Dolch mitgenommen, ist egal, sagt er, ich liebe den Herrn. Aber in seiner Kraft hat er es nicht geschafft. Und ich sage dir, wir können uns viel vornehmen, für Gott zu tun, für Gott zu leben, an Gott zu glauben, Jesus zu bekennen und so weiter. Ohne der Hilfe des Heiligen Geistes schaffen wir es nicht. In aller Liebe. Paulus sagt in Philipper Kapitel 4, Vers 1, und da möchte ich langsam zum Schluss kommen. Meine geliebten Brüder und Schwestern gilt es auch. Meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freunde, mein Ehrenkranz, steht fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn und seiner Liebe. Weißt du, wir sollen zuerst mal in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Dann sind wir Brüder, dann sind wir Schwestern. Dann sind wir am richtigen Platz, in der richtigen Familie. Die Liebe sieht man an der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist was Friedvolles. Das ist gelebter Glaube. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kannst du mit Egoisten nicht haben. Nur mit Christen. Mit Egoisten, die so selbstsüchtig sind. Ich, mir meins. Und Egoismus ist das Übel in der ganzen Welt. Amerika first. Israel first. Deutschland first. Egoistische Selbstverwirklichung. Weißt du, sich selber nur profilieren. Und da wundert sich, dass kein Wunder passiert. Lebe in der Gegenwart Gottes. Jesus zuerst. Gott zuerst. Sein Reich zuerst. Und dann heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch solches, alles was wir brauchen, automatisch zufallen. Da kommst du ganz schön um die Kurve. Die Gemeinschaft. Das ist die Wirklichkeit des Glaubens. Jesus interessiert sich nicht über großen Glauben. Nein, hast du die Gemeinschaft? Hast du die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Er fragt immer wieder, wie sieht deine Gemeinschaft aus? Wann hast du denn zum letzten Mal mit dem Herrn geredet? Wann hast du für den Herrn mal was getan? Wann hast du den Herrn mal aufgesucht? Und Jesus sagt in Matthäus 25, was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Hat alles mit Gemeinschaft zu tun. Wann hast du das letzte Mal mich besucht? Wie behandelst du die Geringsten, deine Brüder, seine Brüder, nicht deine Brüder, das sind seine Brüder? Wie behandelst du sie? Die Glieder am Leibe Jesu Christi. Folge mir nach. Jesus blieb bei den Seinen bis zum Schluss, hat niemand aufgegeben. Und genau das Gleiche sollen wir, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, keinen Menschen aufgeben. Ich werde nie vergessen, wir hatten in Stuttgart, da war Rock und Roll noch gar nichts, verstehst du? Also richtig so, Rolling Stones haben bei uns gesungen, das war so eine Band bei uns in Süddeutschland. Die habe ich eingeladen und die haben so eine Musik gemacht, dass sogar die Dachrinnen wackelten. So eine Musik, da könnt ihr was vorstellen, verstehst du? Da war was los und der Raum war voll und so weiter. Und da vorne, ich habe gesagt, da sollen nur junge Leute kommen, für alte Leute ist das nichts. Euch platzt das Trommelfell. Und natürlich aber unser alter Bruder, unser Otto, der sitzt sogar an der ersten Reihe und vor dem Lautsprecher, wo es wirklich gedröhnt hat. Also wenn die Dachrinne wackelt, du musst überlegen, was da mit dem los war. Und am Schluss habe ich gesagt, Otto, wie war der? war dieser Musikabend. Weißt, es war ein toller Musikabend. Ein Lied, das ich nicht vergessen werde. Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Ist er weiß, ist er schwarz, ist er blau, ist er grün? Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Und das war so ihr Schlager, was sie damals gesungen haben. Nun, da sagt er, oh, weiß, mein Kopf brummt. Aber es war Saat auf Hoffnung. Saat auf Hoffnung, verstehst du? Und da habe ich drüber nachgedacht, was ist Saat auf Hoffnung? Solange ein Mensch noch schnaufen kann, besteht Hoffnung in ihm. Dass sich was verändert. Dass was anders wird. Also, folge mir nach. Und Jesus hat niemand aufgegeben. Auch den Judas nicht. Überleg einmal. Niemand. Dienen ist ein Akt der Verwirklichung Gottes in unserem Leben. Und Gott sieht das Verborgene, Matthäus 6, Vers 6. Ein Mensch, der kein Innenleben hat, der kein verborgenes Leben hat. Und das hat Gott in uns allen hineingelegt. Jeder hat ein Innenleben. Bei den meisten ist es nur verkümmert, verhungert, verdurstet. Wir putzen zweimal am Tag die Zähne, aber wir nehmen uns nicht Zeit für Gott. Mir ist gestern was groß geworden bei den Predigten. Wir sollen Gott wohlgefällige Opfer bringen. Und zwar Morgenopfer und Abendopfer. Es reicht nicht aus, dass wir morgens beten, und es reicht nicht aus, dass wir nur abends beten. Wir sollen morgens und abends Gott Dankopfer bringen. Und zwar kein fremdes Feuer, sondern unser eigenes Feuer. Verstehst du, vom Heiligen Geist entzündet. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Ich danke dir für diese große Gnade und Kraft und Barmherzigkeit, was ich erleben darf. Und dann in der Zeit, Gott, ich durchlaufe verschiedene Schulungsmethoden deiner Art und so weiter, dass ich oft habe ich versucht, mein Leben zu retten, aber du hast mir gerade geschenkt, hast mich um die Kurve rumgebracht. Ich habe es geschafft. Und wie schön ist es, wenn du mal die Kurve schaffst. Verstehst? Oh, ich weiß, als Autofahrer, wenn es glatteis draußen ist, verstehst du, und dann fährst du rein, da denkst du, ist alles schön, und dann kriegst du die Kurve nicht mehr. Und wie Gott manchmal, wenn es Gott in dein Leben eingreift, und die Hände Engel erlebst, Gott holt dich nicht nur aus Ägypten raus, und nicht nur vom Pharao, sondern falschen Leuten. Nein, er erlöst dich. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Morgenopfer, Abendopfer. Du bist nicht umsonst hier. Du bist in der Gegenwart Gottes. Jesus ist hier. Er zählt die Knöpfe. Und du wirst das nicht feststellen, wenn du die Knöpfe zählst. So viele Knöpfe hast du gar nicht. Er liebt dich. Er versteht dich. Verstehst? Stell dich hinter Gott. Die Gemeinschaft mit Jesus. Und dann hast du plötzlich Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern. Du schlägst plötzlich hast du jemanden an der Hand. Verstehst? Plötzlich wirst du getragen, plötzlich wirst du versorgt. Gott muss an uns arbeiten. Das ist seine Gnade. Und Gott arbeitet an alle Menschen. An alle Menschen, das betone ich. Egal ob Christ oder nicht Christ. An den Nichtchristen arbeitet er noch mehr wie an den Christen. Oh, die kommen schon so schön in den Mangel. Die erleben Dinge, die du gar nicht erlebst. Und warum? Damit sie, wenn sie zurückkommen, damit sie sagen können, Gott hat mich durch das alles hindurchgetragen. Wenn wir eines Tages in der Ewigkeit bei Gott sind, und wir werden alle dort sein einmal, alle, da wird es kein Entrinnen geben, da wird es kein Ausbleiben, sondern wir werden alle bei ihm sein. Denn Gott hat, in der Bibel heißt es, Gott hat gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht Gottes, was das auch immer heißt. Und wir werden uns vor Gott verantworten. Und dann wird er sagen, was habe ich aus deinem Leben gemacht? Guck mal, du bist ein Kunstwerk. Und jeder Einzelne, der hier auf diesem Planeten Erde ist, ist ein Kunstwerk Gottes. Du hast mich zubereitet, wenn du Psalm 139 liest, da heißt es, du hast mich zubereitet im Mutterleib. Wahnsinn. Verstehst? Plötzlich habe ich 5 Finger auf jeder Hand. Komisch. Wie kommt es, dass Milliarden Menschen nach dem gleichen Schema gestaltet werden, alle gleich, 2 Beine, 2 Hände, 2 Ohren, 2 Augen. Da ist eine mehr ausgeprägt, das andere weniger ausgeprägt. Aber immer nach dem gleichen System. Du hast mich wunderbar zubereitet in meinem Mutterleib. Jesus liebt dich. Und er sagt, ich liebe dich. Petrus, ich liebe dich. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und für uns Gläubige, ihr Lieben, gibt es ein Happy End. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Ein Happy End. Sei nicht so traurig, wenn du traurige Dinge erlebst. Ich weiß, es ist schwer, Dinge zu verkraften, aber es gibt ein Happy End bei Gott. Für alle Menschen. Auch für den Lumpen. Halleluja. Auch für den, der so komisch ist, unverbesserlich ist, so dickköpfig ist. Was hat Gott zu Pharao gesagt durch Moses? Und ich will meine Herrlichkeit am Pharao offenbaren. Für was denn? Meine Herrlichkeit. Gott will zeigen, du, ich bin der Herr. Ich bin der Allmächtige. Ich bin der Ewige. Ich bin der Bleibende. Wer ist dieser Gott, dem ich gehorchen soll? Du wirst schon sehen. So viele Widerspenstige erleben das, was der Pharao durchlebt hat. Der erfährt die Herrlichkeit Gottes, dass Gott groß ist, dass Gott immer noch regiert, dass er noch alles unter Kontrolle hat. Wie schön, wenn du und ich, wenn wir das als Kinder Gottes anfangen können, gerade jetzt ganz bewusst in der Gegenwart des Herrn zu leben. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Und ich möchte einfach sagen, gewiss, du bist auch hier an diesem Ort. Du bist auch bei uns. Du bist da, wo zwei oder drei zusammenkommen und miteinander reden über dich. Da bist du der Dritte im Bund. Oh, Halleluja. Du bist der vierte Mann im Feuerofen. Du bist der zweite Mann in der Löwengrube. Du bewahrst und beschützt uns. Du lässt uns nicht in Stich. Wenn wir dir gehören und dir gehorchen, wir erleben Wunder über Wunder. Halleluja. Herr, und ich bin mir ganz bewusst und ich danke dir, dass du mir die Augen aufgemacht hast für deine Gegenwart. Du bist gegenwärtig. Halleluja. Ich will dich anbeten. Ich will dich preisen. Lob und Dank. Danke, Jesus. Amen.